Asset-Klasse funktioniert im Bereich Investment und glaube auch, dass wir in diesem Jahr wieder einen Spitzenplatz mit Logistikimmobilien im deutschen Investmentmarkt einnehmen werden. Die Branche war mindestens mal 10 Jahre, 8 bis 10 Jahre so ein bisschen im Dornröschenschlaf, wo man hat eben mit möglichst einfachen Mitteln viel Geld verdienen können und versucht, das einfache Produkt und die einfache Tätigkeit in einer möglichst einfachen Korpus irgendwie zu realisieren. Und dadurch sind ganz, ganz viele graue Boxen entstanden. Das muss man ja auch ehrlicherweise sagen, dass da wenig Innovation über einen langen Zeitraum stattgefunden hat. Die Logistikimmobilien ist ja auch das, was die erste Klasse in Gänze, glaube ich, auszeichnet, ist hoch drittverwendungsfähig.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Immobilienmanager-Podcast. Freut mich besonders, dass wir heute über ein Herzensthema sprechen, denn ich komme ja aus Nordwestdeutschland. Ich bin ja Ostfriese und komme mal genau gesagt von der Insel. Und die Gegend da oben liegt mir besonders am Herzen. Das Erste, was mir in den Kopf kommt, wenn ich über Nordwesten spreche, ist das Thema, ich komme von der Insel. Und immer, wenn man von der Insel aufs Festland gefahren ist, kommt man an dem großen Emder VW-Werk vorbei. Ja? Das ist ein riesiger Logistikstandort mit Tausenden von Autos, die dort in alle Welt verschifft werden. Und deswegen dachte ich mir, lass uns doch mal über Logistik im Nordwesten sprechen. Und Logistik klingt trocken. Ich finde nicht mit uns und schon gar nicht mit Björn Sundermann, denn den habe ich mir heute eingeladen. In dieser Episode werfen wir nämlich einen Blick auf die dynamischste Ecke Deutschland in meinen Augen, die viele zu Unrecht nur mit scharfen Windrädern und Regenjacken verbinden. Den Nordwesten der Republik. Denn zwischen Emden und Emstetten, zwischen Wilhelmshaven und Westfalen tobt das logistische Leben und zwar gewaltig. Über 50 Millionen Tonnen Fracht laufen jährlich allein über die Häfen in Bremen und Bremerhaven. Jeder 10. neue Logistikarbeitsplatz entsteht in Niedersachsen. Und der Flächenbedarf für Logistikimmobilien in der Region ist so hoch wie der Kalorienverbrauch von Spediteuren im Weihnachtsgeschäft, um ehrlich zu sein. Dafür spreche ich heute mit Björn Sundermann, Geschäftsführer bei Robert C. Spies Industrial Real Estate. Ihr seid spezialisiert auf Logistik und Industrieimmobilien und ich freue mich ganz besonders, dass du heute da bist, Björn. Hallo.
Ja, hallo André. Ganz lieben Dank für die Einladung und ich freue mich auch, dass die Region mal einen besonderen Fokus bekommt. Schönes Versprechen.
Und ich freue mich besonders, dass wir so im norddeutschen Slang so ein bisschen unterwegs sind. Das finde ich total sympathisch, ehrlich gesagt. Ja. Ich fange mal mit gleich drei leichten Einstiegsfragen an, lieber Björn. Lieblingsort im Nordwesten?
Bremen.
Bremen, okay. Bist du auch Werder-Fan?
Ja, klar. Ich habe die richtige Raute auf dem Herzen, auch wenn das der eine oder andere Hamburger wahrscheinlich jetzt gerade die Nackenhaare zu Berge sprießen lässt, aber natürlich die grünweiße Raute ist da auf dem Herzen gelegen hat.
Ist das eigentlich ein Dauerthema bei Robert C. Spies? Ich meine, ihr seid in Hamburg stark vertreten und in Bremen.
Ja, klar. Also gefühlt ist montags morgens wir haben einen regelmäßigen Show fix, montags stadtortübergreifend und in der Regel wird da, wobei die letzten 2 Jahre schon nicht mehr über Fußball gesprochen, Ergebnisse vom Wochenende gesprochen, aber wir Bremer sind ja ein bisschen mitleidig, haben wir nach Hamburg geschaut und haben das Thema Fußball nur noch peripher angesprochen, wobei mein zweites Herz ja auch ein bisschen braun-weiß schlägt. Also insofern gucke ich auch immer noch gern nach Hamburg, wenngleich St. Pauli da mir ein Schritt näher ist als der HSV. Mögen es mir alle HSV-Fans bitte verzeihen.
Das heißt, im nächsten Jahr geht es bei Robert C. Spies auf dem Flurfunk wieder etwas stärker zur Sache, vermute ich mal.
Voll, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Hoffentlich weiterhin zum Positiven füllen, SVW.
Matjes oder Krabbenbrötchen?
Eng vom Gemütszustand ab, grundsätzlich eher Krabbe, sonntags morgens vielleicht mal lieber Matthias.
Okay, ich verstehe, was du mit Gemütszustand meinst, vor allen Dingen. Ja. Berge oder Meer?
Berge.
Okay, das ist erstaunlich, weil du das Meer vor der Tür hast. Willst du den Kontrast?
Nein, weil ich schon immer im Sommer sowie im Winter lieber in die Berge gefahren bin und in den sportlichen Aktivitäten in den Bergen eher nachkomme als am Meer.
Jetzt bist du in der Logistikbranche und viele verbinden Logistik mit diesen Hallen, die da irgendwo an der Autobahn stehen, Boxen, da stehen ganz viele LKWs davor. Ein relativ langweiliges Geschäft, da könnte man auch sagen, Mensch, Einzelhandel, Büro, ist doch alles viel spannender. Warum triggert dich die Logistikimmobilie?
Tja, wenn ich jetzt sage, weil die viel spannender ist, ist das wahrscheinlich auch nur eine sehr subjektive Meinung, also eine subjektive Einstellung. Ich bin irgendwann vor 20 Jahren zu dem Thema Logistik, Logistikmobilien mal gekommen. Damals noch als kleiner junger Bauleiter und habe also eine Logistikmobilie bauen dürfen. Und ich fand das schon immer und auch vom menschlichen Umgang her, von dem Schlag Leute immer handfester, reeller. Da geht es um Funktionalität, da geht es um Ketten, die eben laufen müssen, funktionieren müssen. Und da geht es weniger um den Teppichboden, ob das Nadelfilz oder Schlinge ist. Da geht es nicht um den Lichtschalter, welches Modell das ist oder irgendwelche ja, sonstigen Designelemente, sondern hier geht es um Funktionalität, hier geht es um Produktivität und der Schlag Mensch und die Tonalität, die ist mir deutlich. Liegt mir deutlich mehr am Herzen als das dann doch manchmal das etwas detailverliebte Residential oder wohnwirtschaftliche oder auch im Bereich Office der Fall sein wird. Also insofern, die Branche ist mir deutlich näher als die anderen beiden Branchen.
Jetzt könnte man aber vermuten, Logistik ist ja irgendwie doch nur notwendiges Übel und für einen Immobilienmann ist das ja eigentlich ein Stich ins Herz. Ja.
Ja, genau. Alle, die keine Ahnung von Logistik haben, glauben das. Das stimmt schon so. Und man muss ja auch sagen, Logistik, also wir sprechen zwar über Logistikmobilien, Logistikregion, aber der Bereich, den wir bei Robert C. Spies abdecken dürfen, ist ja viel breiter gestreut. Also wir reden von Industrial Real Estate, also Industrie- und Logistikimmobilien. Das heißt, wir kümmern uns hier bei uns um 100 Quadratmeter große Garagen, wo Briefe sortiert werden und enden eben oder gehen über Produktionsanlagen, wo 3D-Drucker stehen, die irgendwelche Zahnimplantate herstellen und das Ganze endet dann eben schon auch bei einem 50.000 Quadratmeter Logistik-Immobilienobjekt im Jade-Weser-Port oder so. Also insofern die Bandbreite, mit der wir hier täglich zu tun haben, ist extrem groß, extrem produzierendes Gewerbelastig, also das Thema Logistik ist ja nur ein Bereich, den wir bei Robert C. Spies oder den wir eben bedienen dürfen. Und insofern ist das hochgradig abwechslungsreich. Die Anforderungen an Immobilien sind hochgradig speziell. Und insofern klingt das vielleicht etwas langweilig, wenn man nur die grauen Boxen an der Autobahn sich anschaut. Wenn man dann aber sieht, was wir so im täglichen Doing alles bedienen und begleiten dürfen, ist das wahnsinnig spannend zu sehen. Ja, was die Unternehmen einfach in ihrem Immobilien machen.
Absolut. Jetzt nimm uns mal mit auf die große Sichtweise erstmal. Wie beurteilst du so die aktuelle Situation am Logistikinvestmentmarkt? Ich meine, Logistik ist aus der Stiefmütterlichkeit definitiv rausgewachsen. Es ist ein professionelles Immobilieninvestment. Wie beurteilst du da derzeit den Markt? Wo sind die größten Chancen und Risiken für dich?
Du hast es schon gerade gesagt, also der Logistikmobilienbereich oder der Sektor ist im Investmentmarkt zu einer echten Größe geworden. Wir haben, glaube ich, in 2023 und 2024 bei gewerblichen Investments den Spitzenplatz gehabt und verteidigen können. Investmentvolumen lag, glaube ich, letztes Jahr so bei um die 7 Milliarden Euro und damit eben an der Spitze von gewerblichen Investments. Insofern hat sich die Asset-Klasse wirklich etabliert und ist, glaube ich, zu einer der Top Assetklassen, Immobilien, Investment Assetklassen emporgekommen. Als ich vor gut 10 Jahren, fast 11 Jahren bei Robert C. Spies angefangen habe, sah es noch ein bisschen anders aus. Da war das noch alles sehr stiefmütterlich und doch sehr schwierig, da Zahlen zu bekommen, Comparables zu bekommen, Vergleiche zu bekommen. Also insofern ist in den letzten 10, 12 Jahren viel passiert. Es gibt ganz, ganz viele neue Player, es gibt ganz viele Datenerhebungen, ganz viele Grundlagen, ganz viele ja, ganz viele Rahmenbedingungen, die einfach dazu geführt haben, dass wir da sind oder dass wir da stehen, wo wir jetzt stehen. Natürlich ist es aktuell wie in allen Immobilienbereichen echt schwierig zu sagen, wo geht die Reise hin? Also die letzten 2 Jahre haben wir uns ein bisschen, mussten wir uns alle ein bisschen schütteln in der Branche. 2021, 2022 war natürlich auch überragende Jahre. Da brauch man nicht mehr drauf zurückzublicken und nicht mehr zurück zu jammern. Die letzten 2 Jahre mussten wir uns ein bisschen durchschütteln, haben uns aber, glaube ich, wieder ganz gut erholt. Es gibt durchaus ja, eine gute Nachfrage, eine hohe Nachfrage. Es gibt Produkte, also die Asset-Klasse funktioniert im Bereich Investment und ich glaube auch, dass wir in diesem Jahr wieder einen Spitzenplatz mit Logistikimmobilien im deutschen Investmentmarkt einnehmen werden. Und insofern sehe ich das aktuell alles, ich sag mal, verhalten optimistisch, wenngleich natürlich das Marktumfeld an sich herausfordernd ist, sowohl national als auch international gesehen.
Dann nimm uns mal mit in den Nordwesten. Wie ist der Logistikmarkt im Nordwesten aufgestellt? Also, wer sind so die Hauptplayer, wenn man über Logistik in den Pressemitteilungen spricht? Sind es meistens immer nur die klassischen Drehkreuze, Frankfurt, ja, Kassel, Hannover? Der Nordwesten kommt relativ selten drin vor, es sei denn, es ist ein großes Industrieunternehmen. Wie ist der Logistikmarkt im Nordwesten aufgestellt?
Also, es klingt das vielleicht etwas patriotisch, wenn ich sage, im Nordwesten dreht sich alles um Bremen. Das wär vielleicht nicht ganz fair. Nichtsdestotrotz ist die Metropolregion Bremen schon eine wahnsinnig starke Logistikregion, die, du hast es gerade schon ein bisschen gesagt, manchmal, wie ich auch finde, unterm Scheffel steht und nicht diese Strahlkraft entwickelt oder entwickelt hat, wie sie es verdient hätte. Wenn ich mir anschaue, allein Bremen und umzu hat einen Immobilienbestand von über 4 Millionen Quadratmeter. Das ist schon mit den anderen Metropolregionen, die gerne mal unter den Top 7 genannt werden, auch namhaft und auch völlig, völlig adäquat. Und insofern ist aus meiner Sicht Bremen da schon der Dreh- und Angelpunkt im nordwestdeutschen Raum. Warum ist er das? Weil wir natürlich die drei Seehäfen haben als Anbindung oder als Hinterlandanbindung zu Wilhelmshaven, Bremerhaven, Hamburg. Da ist Bremen eben die Spinne im Netz, wie man so schön sagen, wie wir so oft sagen. Und insofern würde ich schon sagen, dass das Logistikzentrum Nordwestdeutschlands in Bremen liegt. Und auch Emden ist natürlich auch noch zu nennen als Seehafen und im größeren Umfeld von Bremen anzusehen. Also insofern, die Häfen sind schon die Treiber für die Region Nordwestdeutschland. Klar, Automobil auch. Bremen hat das zweitgrößte Pkw-Werk von Mercedes-Benz oder von Daimler hier angesiedelt. Das war auch schon lange Jahre das größte, bis dann mal in Peking, glaube ich, zwei zusammengelegt wurden. Also insofern Automobil und natürlich Luft- und Raumfahrt und so weiter, das sind alles treibende Branchen hier in Bremen und in Nordwestdeutschland. Aber es dreht sich dann doch relativ viel um Bremen.
Das heißt, im Emsland und Co. gibt es da irgendwas, wo ihr sagt, da treibt es uns ab und zu auch mal hin, oder ist das tatsächlich ein strukturschwaches Gebiet?
Also es treibt uns da ab und zu natürlich mal hin, weil wir eben uns als nordwestdeutsches Haus sehen und deswegen gibt es für uns da keine Grenze. Aber die Ausflüge Richtung Emden oder Richtung Aurich oder so, die sind schon deutlich seltener als die Ausflüge Richtung Hamburg, Richtung Hannover und Richtung Osnabrück, die wir regelmäßig machen. Insofern, in den Bereichen haben wir extrem viel Fläche. Da haben wir eine relativ dünne Einwohnerstruktur. Insofern ist das natürlich auch von großen Entwicklungen und von großen Zentren schon weit entfernt, wenngleich Emden, naja, solange die Automobilbranche noch funktioniert, auch weiterhin funktionierendes Zentrum sein wird, aber eben alles immer so ein bisschen hinter Bremen, glaube ich, angesiedelt.
Jetzt ist Logistik zum einen natürlich, jeder von uns hat da Berührungspunkte. Jeder, der mal ein Amazon-Paket bekommt, weiß, dass irgendwo lag das Paket auch mal in irgendeiner riesigen Box an irgendeiner Autobahnabfahrt. Und ich habe selbst mal in Ostwestfalen ja, da wurde auch Rea gegründet, auch so ein Logistikgebiet direkt an der A2 wurde da gebaut. Da hatten Städte noch richtig Bock auf Logistik. Mittlerweile hat man so das Gefühl, dass so Bürgermeister und Co. jetzt nicht mehr so die Riesenlust haben, das nächste Gewerbegebiet für die Boxen wieder freizumachen. Wie siehst du, wie erlebst du derzeit die Entwicklung in Bezug auf die Haltung der Städte?
Ja, in der Tat, irgendwie ist Logistik das hässliche Entlein, was irgendwie so richtig keiner gerne bei sich hat. Aber irgendwie ist auch alle wissen, dass es ohne nicht funktioniert. Ich glaube, während der unsäglichen Corona-Pandemie haben wir in der Branche bewiesen, was für eine Systemrelevanz die Branche an sich hat und die Logistik hat. Und die Logistik braucht halt nun mal eine Logistikimmobilie, um zu funktionieren. Das ist ein wichtiger Punkt in der Logistikkette, ist die Immobilie. Insofern weiß jeder und auch jeder Bürgermeister, so richtig ohne geht's nicht. Aber sie sind halt selten architektonisch ansprechend. Sie bringen ein bisschen Krach mit sich, sie bringen ein bisschen Lärm mit sich. Also da gibt's schon viele, viele Punkte, weswegen Logistik nicht gerne gesehen wird. Und das merken wir natürlich auch bei sämtlichen, ich sag mal, neuen Gewerbegebieten oder bei Ausweisung neuer Gewerbeflächen und so weiter, dass das Spannungsfeld, in dem wir uns da bewegen, wirklich schwierig ist und selten auf offene Arme stößt oder noch nicht mal ansatzweise offene Arme, über die wir uns wenigstens freuen würden. Insofern glaube ich schon, dass da die Haltung der Städte eher zurückhaltend ist, oder das merken wir auch im Tagtäglichen.
Gibt es denn dann Beispiele, wo du sagst, okay, da kommen wir auch auf die Kommunen, Bürgermeister zu und sagen, okay, es gibt Konzepte, wie Stadtplanung und Logistik auch verschmelzbar sind?
Ja, die Beispiele gibt es ganz sicher. Sehr punktuell in Deutschland, glaube ich, ist es, es gibt Kommunen oder es gibt Bürgermeister, die dafür durchaus bekannt sind, dass sie dem Produkt Logistik offen gegenüberstehen, aber das ist sehr, sehr punktuell und selten zu finden tatsächlich. Wir würden uns das tatsächlich auch mehr wünschen, dass da ein bisschen mehr Akzeptanz da ist und mit dem, ich sag mal, nötigen Menschenverstand agiert wird, dass es eben die Logistik braucht und dass es die Logistik mobil braucht. Und dass es nicht nur Produktion von wahnsinnig nachhaltigen Stoffen angesiedelt werden kann, wo 1000 hochqualifizierte Mitarbeiter arbeiten können und wo energetisch und auch innovativ ganz wahnsinnige Projekte realisiert werden. Das wünscht sich jeder, ganz viel Forschung und Entwicklung und was es da nicht alles für Ideen und Wünsche gibt. Das muss halt jedem klar sein, dass es nicht nur dieses Produkt gibt, sondern dass die Logistik wahnsinnig wichtig für uns als Land. Wir sind im Import-Export-Weltmeister, wir sind die drittgrößte Wirtschaftsmacht, zumindest noch sind wir sie. Und sie funktioniert eben deswegen, weil wir Import-Export so gut beherrschen und da hängt Logistik und Logistikmobil einfach direkt dran. Insofern ist es einfach eine Grundlage unserer Wirtschaft, dass wir Logistik haben, und das wird manchmal aus meiner Sicht nicht gewürdigt, nicht ausreichend gewürdigt von den Städten und von den Kommunen oder von den Bürgermeistern und von den Ämtern, sondern da wird versucht, es jedem in irgendeiner Art und Weise recht zu machen, und das ist ein bisschen schwierig manchmal.
Jetzt mal ketzerisch gefragt, ist vielleicht die Branche schuld? Also wenn ich über Digitalisierung, Automatisierung nachdenke, in allen Bereichen redet man über Innovation. Bei Logistik hat man das Gefühl, wir reden immer noch darüber, ob jetzt eine Solaranlage auf dem Dach, Gewerbesteuerthematik und so weiter, das wäre eigentlich prädestiniert dafür, aber es wird ja auch nicht umgesetzt. Also wie innovationsfreudig ist denn die Logistik-Immobilienbranche überhaupt?
Ja, das ist natürlich auch ein Punkt. Ich will ja auch da nicht den schwarzen Peter nur einseitig verteilen oder irgendjemandem die Schuhe schieben. Du hast schon vollkommen recht, die Branche war mindestens mal 10 Jahre, 8 bis 10 Jahre so ein bisschen im Dornröschenschlaf, und man hat eben mit möglichst einfachen Mitteln viel Geld verdienen können und versucht, das einfache Produkt und die einfache Tätigkeit in einem möglichst einfachen Korpus irgendwie zu realisieren. Und dadurch sind ganz, ganz viele graue Boxen entstanden. Das muss man ja auch ehrlicherweise sagen, dass da wenig, wenig Innovation über einen langen Zeitraum stattgefunden hat. Ich glaube, das hat sich jetzt gravierend geändert, und es muss sich gravierend ändern. Das war nun mal seit Beginn des, oder das, ja, der Ukraine-Krieg bzw. Angriffskrieg von Russland auf die Ukraine, der hat für eine hohe Innovationskraft, glaube ich, gesorgt, insbesondere im Bereich Energie. Was grundsätzlich aber natürlich immer noch fehlt, sind architektonische Ansätze, konzeptionelle Ansätze. Wie kann man gemeinsam mit der Kommune, und da sind eben auch alle Seiten gefragt, überlegen, wie man ein Logistikobjekt für die Allgemeinheit auch positiv, ich sag mal, entwickeln kann und vorantreiben kann. Das ist mit Sicherheit nicht nur ein Thema von der Kommune, sondern auch, da sind auch alle Entwickler und Investoren gefragt, da kreativer zu sein und da so ein bisschen voranzuschreiten. Aber ich glaube, dass da in den letzten Jahren auch schon viel passiert ist und dass Logistikimmobilie von heute nicht mehr mit der zu vergleichen ist, die vielleicht auch 2018 gebaut wurde.
Hast du konkrete Beispiele dafür, wie die Logistikimmobilie sich in Bezug auf Technik und Konzeptionierung verändert hat?
Also in Bezug auf Technikkonzeptionierung, ich finde, es gibt natürlich so ein paar Paradebeispiele, wo man dran vorbeifährt oder sich mit den Objekten befasst und denkt, wow, hier wurde echt viel gemacht. Das ein Beispiel ist auch, glaube ich, schon prämiert worden und das wird häufig gesprochen, ist in Dorsten. Da hat der Levi Strauss die neue Europazentrale gebaut oder bauen lassen von einem niederländischen Entwickler. Und das Objekt ist, glaube ich, in allen Belangen vorzeigbar. Das ist sowohl architektonischen, echtes Highlight, ich weiß nicht, ob du es mal gesehen hast, architektonischen Highlight, da wurde auch Cradle to Cradle berücksichtigt genommen. Es ist laut Aussage klimapositiv und so weiter. Also da wurden ganz, ganz viele Dinge auch im Bereich von dem großen S von Social für die Mitarbeiter gemacht, sehr grün. Also es gibt diese partiellen Beispiele, wie es außergewöhnlich gut funktioniert, aber ich glaube, es gibt ganz viele Beispiele, wie man auch in der Breite mittlerweile innovative Ansätze sucht und auch schon gefunden hat, um Objekte nachhaltig, aber auch wirtschaftlich nachhaltig betreiben zu können. Und da gibt es tolle Ansätze auch in Bremen, im GVZ, was das Thema Außenflächengestaltung und Klima in der Neutralität, das finde ich immer ein bisschen schwierig, ist mehr für mich so ein Begriff des Greenwashings, aber wo zumindest so darauf geachtet wurde, dass eben viel fürs Klima getan wird und für die Nachhaltigkeit getan wird. Also da gibt es schon eine deutliche Entwicklung, aber es ist und bleibt halt auch eine Logistikimmobilie. Und die Immobilie, die hat halt Rahmenparameter, die sind 10.000, ein Vielfaches von 10.000 Quadratmeter groß und die brauchen eine gewisse Anzahl von Toren, die brauchen eine gewisse Anzahl von Höhe und was dann und die brauchen eine gewisse Nachhaltigkeit und Drittverwendungsfähigkeit, weil wir eben doch ganz viel im Mietermodell sprechen. Und diese Rahmenparameter lassen sich auch nicht verschieben. Da kann man ein bisschen was an der Hülle machen, aber was dann hinten raus auch ein Mieter in der Immobilie macht, das ist ja auch nochmal eine ganz andere Frage.
Das stimmt, ja. Alleine der Wohlfühlfaktor von Logistikimmobilien wird in anderen Ländern deutlich anders betrachtet. Mein Nachbar arbeitet bei DSV und der hat mir neulich erzählt, wenn er mit seinen Fahrern spricht, dann sagen die bei den Holländern, da wird man hofiert, da kriegt man Kaffee, da gibt es eine vernünftige Dusche in der Immobilie, da kann ich mich aufhalten. In Deutschland steht vielleicht ein Klappstuhl irgendwo um die Ecke, auf Deutsch gesagt, ja. Also das ist auch nochmal eine kulturelle Frage, die mit der Logistikimmobilie da einhergeht, ne? Für viele ist das Arbeits- und Lebensort ja quasi. Ja.
Absolut, genau. Und das ist mit Sicherheit auch ein Bereich oder ein Punkt, der unterrepräsentiert bei uns ist, das Thema Wohlfühl oder Qualität des Arbeitsplatzes. Ich glaube, wenn wir jetzt noch anfangen, über die Fahrer und die Fahrerthemen zu sprechen, dann können wir heute noch 2 Stunden sprechen. Nichtsdestotrotz muss oder kann da, haben wir da einen großen Nachholbedarf, was die Wertschätzung der Mitarbeitenden vor Ort betrifft. Und zu Mitarbeitenden meine ich eben auch durchaus Fahrer. Da wurde der Fokus in den letzten Jahren in Deutschland mit Sicherheit nicht draufgelegt. Das kann man schon so sagen.
Jetzt ist ein anderer Fokus, der gerade vor allen Dingen aus Berlin kommt, das Thema Verteidigung. Ja, es soll sehr viel in Verteidigung gehen. Ich lebe hier in Osnabrück und weiß selbst, dass aus dem schlecht laufenden VW-Werk jetzt heiß diskutiert wird, ob wir nicht hier zukünftig auch irgendwelche Militärgeschichten bauen wollen. Das scheint offensichtlich auch ein großes Thema zu sein. Spielt es in der Logistikbranche, wenn man so jetzt auf Tagungen unterwegs ist, mit den anderen Menschen spricht, mit denen du so tagtäglich unterwegs bist, spielt das da eine große Rolle? Also wie viel spielt das Thema Verteidigung bei euch in den Gesprächen eine Rolle?
Also gefühlt geht es um nichts anderes mehr. Also jeder, okay, jeder glaubt, jetzt kommt da der neue Heilsbringer, der Bereich Defense, da ist Musik drin. Und das ist es ja auch. Man muss ja ganz ehrlich sagen, was in dem Bereich leider Gottes, also aus meiner Sicht leider Gottes passiert, hat und wird große Auswirkungen auf unsere Branche haben. Also die Investitionen und über die Milliardenpakete, über die auch die neue Regierung gerade spricht, was man aber auch, ja, also das kann man eben so oder so sehen, aber wenn man sich in der Welt umschaut, ist das vielleicht auch ein Bereich, auf den wir eben einen Fokus setzen müssen. Ja, da gab es letzte Woche dann auch wieder die neuen Entwicklungen im Iran und so. Also ich will mal die persönliche Note rauslassen, ob das gut ist oder ob das nicht gut ist. Auf jeden Fall wird da viel passieren. Und diese Auswirkungen, ich glaube, letztes Jahr waren die Rüstungsexporte in Deutschland so hoch wie noch nie zuvor. Irgendwas bei über 13 Milliarden, meine ich gelesen zu haben. Also da ist viel los. Die neue Regierung hat ja auch ein großes Paket angekündigt und da werden wir in den nächsten Jahren mit Sicherheit in Deutschland von partizipieren. Und insbesondere auch die Logistikbranche, das geht ja los bei der Versorgung von Produktionswerken. Das geht über die Ersatzteillogistik, Maintenance, das ist aber auch Ausstattung von der Bundeswehr, das sind Kasernen, also da hängt ja so viel dran und an allem wird irgendwie eine Logistik auch nachgelagert sein. Also insofern wird die Branche einen deutlichen Boom erleben. Fängt jetzt langsam an, wird, glaube ich, aber noch ein bisschen sich hinziehen, weil ja auch noch so richtig keiner weiß, in welche Richtung es gehen soll. Wie viele Milliarden kommen denn da? Wann kommen die Milliarden? Die großen Player, sei es ein Rheinmetall oder Krauss Maffei, wie auch immer, die fühlen sich in ihren eigenen Immobilien immer noch am wohlsten, insbesondere wenn dort produziert wird. Klar, es gibt natürlich auch sensible Daten, sensible Inhalte, die da bearbeitet werden. Insofern, wie groß der Flächenbedarf ist, wie groß der Bedarf für die Branche ist, ist, glaube ich, gerade nicht abschätzbar, dass er wahnsinnig groß sein wird. Dafür braucht man, glaube ich, kein Hellseher zu sein. Das wissen wir alle. Und ich glaube, die nachgelagerte Logistik, die wird dann eine große Rolle spielen.
Ich glaube, wir beide sind uns einig, dass wir lieber eine gesteigerte Nachfrage durch die Nachfrage nach Tulpen haben würden, als nach Panzern, auf Deutsch
Nee,
gesagt. Ja.
absolut. Also zugegebenermaßen habe ich mich auch in meinen 40 Jahren oder 3, 4, 40 Jahren vor den letzten Jahren, in denen ich gelebt habe, deutlich wohler gefühlt mit den Bedingungen und mit den Rahmenparametern, als die uns jetzt eben tagtäglich leider beeinflussen, das muss ich schon sagen.
Völlig
Schon
klar,
bedrückend.
trotzdem müssen wir uns natürlich im Business mit diesen Themen beschäftigen. Wie
Ja.
flexibel ist denn so eine Logistikimmobilie, wenn ich da an Defense denke, denke ich an Sicherheit? Die Dinger müssen wahrscheinlich hoch abgeriegelt werden. Kann die Logistik sowas? Und kann man
Ja.
sowas auch umwidmen?
Ja, ich denke schon. Also die Logistikimmobilien ist ja auch das, was die S-Klasse in Gänze, glaube ich, auszeichnet, ist hochdrittverwendungsfähig. Man kann im Prinzip, ich will jetzt nicht sagen, alles in Logistikimmobilien machen, aber man kann sehr, sehr viele verschiedene Nutzungsarten in diese Immobilien integrieren. Sicherheitsthemen lassen sich nachrüsten, relativ einfach nachrüsten. Wir haben grundsätzlich wenig Öffnungen in Fassaden. Wir haben meistens eingezäunte Bereiche. Die Immobilien stehen selten irgendwo auf freier Pläte. Also insofern, das, was in der Immobilie gemacht wird, das kann die Immobilie in Großteilen abdecken. Und da muss der Investor oder wem auch immer die Immobilie gehört, vielleicht mal ein bisschen investieren in Sicherheitstechniken, Überwachung in solche Themen. Aber ich glaube, dass in dem Bereich unsere Branche so breit aufgestellt ist, was sie eben auch zu dem Erfolg geführt hat, weil einfach die Immobilien lange Jahre nachhaltig drittverwendungsfähig benutzt werden können und dass die Investitionen bei Mieterwechsel und so weiter sich im Rahmen halten, gerade im Vergleich zu zum Beispiel Office-Gebäuden oder sowas. Insofern, das kann die Logistikimmobilie. Man muss natürlich ein bisschen investieren, aber ich glaube, das ist überschaubar.
Ein anderes Thema, was uns umtreibt oder aber auch nicht, ist das Thema ESG. Während so vor 2 Jahren, 2, 3 Jahren jeder da gefühlt drüber sprechen wollte,
Ja.
ist das so ein bisschen in den Hintergrund geraten. Ja, es gibt CSRD und es wird die Regulatorik. Natürlich wird was kommen und jeder wird sich damit beschäftigen müssen. Aber es ist gerade nicht mehr everybody's darling geworden, hat man so das Gefühl. Wie ist das bei euch?
Na, ich glaube, Everybody's Darling war es noch nie so richtig in der Branche. Ich glaube, das war schon mehr aufgedrücktes Darling, als dass es wirklich so war, dass man sich darüber gefreut hat. Ich habe es vorhin schon gesagt, wir haben da mit Sicherheit einen großen Nachholbedarf in der Branche gehabt. Über lange Jahre wurde da nicht so der Fokus drauf gelegt. Dann kam der Boom 2022, dass mit einmal nichts mehr ohne ESG oder ESG ging, dass das ESG ganz weit vorne war und dass jede Immobilie von jetzt auf gleich ESG-tauglich gemacht werden sollte, ohne überhaupt zu wissen, was das genau bedeutet. Wir sind auch Teil der Logix-Initiative, wo wir jetzt ja Leitfäden entwickelt haben für Bestandsimmobilien, für neue Immobilien in Bezug auf ESG-Standards. Also diese ganzen Standards mussten erstmal gesetzt werden, gefunden werden und auch, ja, ich sag mal, in den täglichen Gebrauch kommen. Jetzt hast du allerdings auch ein bisschen recht, dass insbesondere in den letzten Monaten das Thema so ein bisschen, naja, abgeflacht ist. Ich sag mal, irgendwie ein bisschen leider, weil ich habe noch ein paar Jahre zu leben und habe auch eine Tochter, die noch viel länger leben muss und die vielleicht auch nochmal über Kinder nachdenkt. Also insofern haben wir ja auch eine echte Verantwortung unserer Umwelt gegenüber. Und deswegen dürfen wir den Fokus da aus meiner Sicht nicht verlieren, wenngleich es auch überschaubar ist, was wir tun können, was die Immobilie betrifft. Also ja, es gibt Zertifikate und es gibt ganz viele neue Heizungsmethoden und so weiter, wo wir versuchen, die Immobilie nachhaltig zu machen. Man muss auch, glaube ich, vorweg noch mal kurz darüber diskutieren, sind es die drei Buchstaben ESG oder ist es eigentlich das Thema Nachhaltigkeit, über das wir reden und nachdenken? Oder ist es das Thema Energieverbrauch oder ist es wo kommt die Energie her? Also ich glaube, das kann man schon mal differenzieren. Aber die drei Buchstaben ESG haben nicht mehr den Fokus, wie der vielleicht vor ein oder zwei, insbesondere vor zwei Jahren noch da war. Das stimmt schon.
Gibt es denn so konkrete Beispiele, wo du sagst, da kann die Logistik eigentlich heute viel mehr? Du hast gerade schon ein paar Beispiele genannt, in Dorsten ja unter anderem. Aber wird das in der Branche so belächelt als, ja, da zeigt ja mal einer, was möglich ist, aber wir bauen trotzdem lieber unsere vier Wände und brauchen viel Platz für Gabelstapler und gehen wir weg mit Kühlung und Heizung und all diesen Thematiken. Ich habe selbst vor Jahren mal, ich habe einen Freund, der arbeitet in der Logistikberatung und sagt, das ist eigentlich viel mehr möglich. Man kann über Wippentechnologie, können die Dinger eigentlich ihre eigenen Energie erzeugen und sowas, aber richtig umgesetzt ist es ja irgendwie nicht.
Ja, das stimmt. Ich glaube schon, es ist viel mehr möglich, aber wir sind halt auch in einem Bereich, wo es auch um ökonomische Nachhaltigkeit nochmal geht. Und alles das, man sieht es auch an dem Objekt in Dorsten zum Beispiel, das ist eben gebaut worden für einen Nutzer. Der Nutzer hat das in seinen Unternehmensleitlinien so stehen, dass er die Immobilie so haben möchte oder dass er so agieren möchte. Es wurde ein 20-Jahres-Mietvertrag, wenn ich richtig informiert bin, auf jeden Fall ein langjähriger Mietvertrag geschlossen. Somit lässt sich eine Wirtschaftlichkeit irgendwie auch darstellen. Und dann funktioniert so ein Produkt. Wir kommen immer mehr dahin, das auch, merken wir auch bei den Nutzern, zu dem Thema Mietermodell. Früher gab es noch viele Logistiker und Spediteure, die stolz waren, ihre eigenen Immobilien zu haben und ihre eigenen Immobilien nach ihren eigenen Standards gebaut zu haben. Und das war so ein bisschen auch Strahlkraft, das war Aussage über die Stärke von Unternehmen, dass sie überall ihre Immobilien im Eigentum haben. Von dem Modell entfernt man sich in der Branche mehr und mehr. Die junge Generation möchte viel mehr Flexibilität haben, möchte viel mehr freie Bilanzen auch haben. Insofern gehen wir mehr und mehr in das Thema Mietermodell. Und im Mietermodell muss man halt ehrlicherweise schauen, wo stehen wir denn mit Wirtschaftlichkeiten und wo stehen wir mit der Möglichkeit, viel Einfluss darauf zu nehmen, was hinterher ein Mieter ja umsetzen muss. Ein Investor kann Rahmenbedingungen schaffen, was die Immobilie betrifft, aber der Mieter muss es halt hinterher umsetzen. Und insofern ist es schon schwierig, da ja die Immobilie so zu konzipieren, dass sie auch für alles, für alle Bereiche, wir haben es eben angesprochen, von Logistik bis hin zu Defense quasi, für alle Bereiche gut funktioniert, nachhaltig funktioniert. Und das ist schon ein Spannungsfeld, in dem sich da die Entwickler und Investoren bewegen, was nicht ganz einfach zu handeln ist, insbesondere bei der Wirtschaftlichkeit und bei der Finanzierung und bei der nachhaltigen Finanzierung. Ich glaube, das Thema Finanzierung ist sowieso nochmal ein ganz spezielles Thema aktuell. Insofern darf man da ruhig auch mal ein bisschen Nachsicht mit den Investoren und Projektentwicklern an den Tag legen. Nichtsdestotrotz ist ja schon viel passiert. Und wird der Fokus auch weiter darauf liegen und es wird keinen Schritt zurück mehr geben. Also ich sag mal, der Gasdunkelstrahler, der eigentlich von jedem in der Branche geliebt war, der war geliebt von Nutzern, weil der eine super Hitzeverteilung hatte, weil er wahnsinnig wirtschaftlich zu betreiben war und eigentlich auch nur angemacht wurde, wenn es wirklich nicht mehr ohne ging. Die Investoren haben ihn gerne eingebaut, weil er war wirtschaftlich. Also eigentlich waren die Rahmenbedingungen für den Gasdunkelstrahler immer perfekt. Und es gibt ganz viele Stimmen, die dem jetzt auch hinterherweinen, weil wir aufgrund von Regulatorik mittlerweile nur noch Wärmepumpen mit Lüftungssystemen in die Hallen einbauen, die elektrisch bedient werden müssen. Aber so richtig cool findet es eigentlich keiner und schon gar nicht der Nutzer, weil der hat wahnsinnig hohe Stromkosten und der Gaspreis ist wieder gesunken und der Nutzer muss aber damit leben, dass da jetzt eine Wärmepumpe in der Halle ist, die wahnsinnig viel Geld kostet und eigentlich auch keine schöne Hitze macht.
Ich oute
Also
mich mal, was ist ein Gasdunkelstrahler?
ein Gasdunkelstrahler, ach so, ja, stimmt, ja, entschuldige. Ein Gasdunkelstrahler ist ein Heizsystem, was in ganz vielen Logistikhallen verbaut wurde. Das ist so eine schwarze Röhre, die hängt unter der, ich versuche es jetzt mal ganz einfach zu beschreiben, die hängt unter der Decke,
Danke.
hat so einen kleinen Gasbrenner und hat auch so einen kleinen Schornstein, der direkt dann durchs Dach geführt wird. Und durch den Gasbrenner und diese dunkle Röhre wird so eine Infrarothitze hergestellt. Die sieht man nicht, die leuchtet nicht, also ist nicht so wie so eine Babylampe. Fühlt sich aber ähnlich an, weil sie nur da Wärme entwickelt, wo sie auf einen Gegenstand trifft. Ja, Infrarotwärme so ist. Und das Ding ist halt hochgradig effizient, weil es nicht den ganzen Raum aufheizen muss, diese Tausende von Kubikmeter Raumluft aufheizen muss, sondern eben eine Empfindungstemperatur hat. Und damit war der oder ist dieses Produkt wahnsinnig wirtschaftlich. Mit dem großen Nachteil seit 2022 insbesondere, er wird halt mit Gas befeuert und ist somit ja
Energetisch schwierig.
energetisch genau eher schwierig zu sehen. Also wurde er von heute auf morgen quasi verbannt und es gibt jetzt große elektronische Wärmepumpen, die da laufen und die Hallen werden eben anders beheizt. Das ist, glaube ich, unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit ganz toll und ganz gut. Auf der anderen Seite für den Nutzer und für die Wirtschaftlichkeit von Produkten, boah, überschaubar. Und
Jetzt glaube ich ja, jetzt ist vor allen Dingen in der Bürowelt sagt man immer wieder, dass so smarte Gebäudetechnologie, intelligente Steuerung von Gebäuden schon unheimlich viel erreichen kann, was Energieeinsparungspotenziale angeht. Ist das bei Logistik ähnlich, was Betriebsoptimierung angeht und der intelligenten Steuerung? Wird da viel gemacht?
also es wird was gemacht. Da gibt es auch Themenkreise und Themengruppen, BVL unter anderem oder auch Power of Logistics, die sich damit auseinandersetzen, wie man Gebäudesteuerung intelligent umsetzen kann. Da gibt es ganz viel Sensortechnik und da ist aus meiner Sicht auch eine ganze Menge Potenzial bei der Bewirtschaftung von Hallen und von Logistikobjekten möglich. Aber da kommen wir also zum einen wieder darum, dass die Nebenkosten und die Betriebskosten von solchen Logistikmobilien sowieso schon überschaubar hoch sind. Also natürlich durch Vordersätze macht es natürlich schon viel aus, aber die LED-Beleuchtung ist wahnsinnig effizient und wird mittlerweile auch schon sensortechnisch noch gesteuert, was auch nochmal einen gewissen aus kleine Auswirkungen hat. Aber natürlich Heizkosten ist ein großes Thema und das könnte man durch Sensorik und durch, ich sag mal, bessere Überprüfbarkeit von Verbräuchen könnte man das mit Sicherheit noch verbessern. Und da wird eben an vielen Stellen auch dran geforscht, wie man das hinbekommt und wie man die Kosten in den Griff bekommt. Nur ist hinten raus eben im Betreibermodell wieder genau das Thema. Der Mieter muss es wertschätzen und der Mieter muss es anwenden und umsetzen. Und da ist die Logistikbranche manchmal ein bisschen einfach gestrickt. Und wenn der Nutzer der Immobilie das in keinster Weise fordert und wünscht, gibt es nur wenig Investoren, die das einfach pro forma mal einbauen, in der Hoffnung, dass es hinten raus dann auch eingesetzt und umgesetzt wird.
Merkst du denn, dass der Stellenwert bei den Nutzern gestiegen ist, was die Immobilie angeht?
Boah, teils, teils. Also die großen, die weltweit agierenden Konzerne natürlich, die haben Kriterien, die dürfen auch nur noch spezielle Immobilien anmieten, insbesondere wenn sie neu gebaut wurden. Das merkt man schon, aber das macht eben nur einen kleinen Teil der Nutzer aus. Und das Thema Flächenverfügbarkeit, Fachkräfteverfügbarkeit und wirtschaftlicher Druck ist ehrlicherweise im Moment höher anzusehen als an oder anzusiedeln, als dass die ESG-konforme, DGNB-Platin-zertifizierte Superimmobilie mit dann entsprechend höheren Mietzinsen natürlich lieber genutzt wird. Also wir brauchen sie definitiv und müssen auch daran arbeiten, dass das eher Standard ist, diese Art von Immobilie, einfach um das wir haben es vorhin schon gesagt, um die Akzeptanz auch mehr zu fördern. Aber auf Nutzerseite ist der Bedarf echt überschaubar und da sind wir noch nicht im Gleichgewicht, sage ich mal vorsichtig.
Bevor ich dir gleich meine Abschlussfrage stelle, die ich immer stelle, interessiert mich, hast du eigentlich ein Lieblingsobjekt im Nordwesten der Republik, wo du sagst, da würde ich jedem empfehlen, fahrt da mal hin, abgesehen davon, dass es eine wunderschöne Region ist. Also liebe Leute, fahrt in den Urlaub nach Ostfriesland, nach ins Emsland, es ist wunderschön.
Boah, das ist eine schwierige Frage. Also, es gibt das ein oder andere Lieblingsobjekt, weil man eine gewisse Emotionalität vielleicht dazu hat. Also, ich habe, bevor ich bei Spieß angefangen habe, bei Goldbeck 7 Jahre lang solche Immobilien konzipiert und vertrieben, verkauft und auch gebaut. Und es gibt Objekte, die ich damals gebaut habe, die ich heute vermarkten darf und die ich heute vermieten darf. Und das hat natürlich eine hohe Emotionalität, wenngleich das Objekt an sich jetzt nicht so wahnsinnig attraktiv zu besichtigen ist. Machen wir es mal vorsichtig. Das ist eben eine von den grauen Boxen, die man so vor 15 Jahren gerne gebaut hat. Aktuell entsteht in Bremen ein richtig cooles Objekt, so ein Neubauprodukt mit eben, was wir vorhin schon, oder was wir eben gesagt haben, allen ESG-Kriterien und Platin-Zertifizierung und optisch auch noch ganz, ganz, ganz schick. Das ist auf jeden Fall eine Reise wert. Muss ich sagen, da fahr ich gerne vorbei, um mir den Baufortschritt mir anzuschauen. Es gibt in Cuxhaven wahnsinnig faszinierendes Produkt im Bereich Windkraft, wo dann 150 Tonnen Krane übereinander herfahren. Und das ist technisch für mich wahnsinnig interessant, aber ich glaube für wahrscheinlich 98% der Zuhörer eher so, boah, 150 Tonnen Krananlage, wo ein Fundament für eine Windkraftanlage von A nach B gefahren wird, ist jetzt so, ja, es ist schon sehr subjektiv. Also insofern, guckt euch, oder mein kleiner Appell ist, sich mehr mit der Asset-Klasse auseinanderzusetzen und wertzuschätzen, was diese Immobilien an sich eben können und was sie für einen hohen Einfluss auf unser tägliches Doing, unser tägliche Wohlfühl, Faktor für eine Auswirkung haben und insofern durch jedes Logistikobjekt ein bisschen genauer an. Es hat auf jeden Fall seine Vorzüge.
Ich muss auch sagen, dass seitdem ich meinen Nachbarn habe, wie gesagt, der bei DSV arbeitet, habe ich einen völlig anderen Blick auf die Menschen und auch auf das, was dahinter steckt. Ist total spannend. Die letzte Frage, die ich immer stelle: Was wünschst du dir von Politik und Immobilienbranche?
Also, wir haben es vorhin schon kurz angesprochen, das ganze Thema Regularik und Genehmigungsverfahren und planbare Genehmigungsverfahren, das würde ich mir schon sehr, sehr wünschen. Also ich glaube, da wird auch Digitalisierung einen großen Einfluss haben, aber die Planbarkeit und die Länge von Genehmigungsverfahren, das ist wirklich ein großer Hinderungsgrund in unserer Branche. Ich habe gerade letzte Woche in Hamburg mit einem Kollegen zusammengesessen. Und da habe ich von einer Immobilie gehört, die 27 Monate Genehmigungszeit mit sich gebracht hat. Und zwar auf einem Brownfield. Also das heißt, da stand auch schon eine Immobilie, Logistikimmobilie oder Produktionsimmobilie, die wurde abgerissen, oder die soll abgerissen werden, wurde abgerissen, um eine neue Immobilie am selben Standort nach aktuellen Standards zu bauen. Und wenn sowas 27 Monate dauert, dann kann das einfach nicht funktionieren. Und insofern, das Thema Genehmigungsverfahren, es liegt mir sehr, sehr am Herzen, dass daran gearbeitet wird und belastbare Aussagen getroffen werden, wo sich Investoren und Nutzer zu frühen Zeitpunkt einfach darauf verlassen können, was dahinterher und wann es vor allen Dingen fertig ist.
Heißt aber auch, wie lange dauert denn so ein, im Schnitt ein Genehmigungsprozess bei der Logistikimmobilie?
Also im Schnitt, finde ich, kann man schwer sagen. Das ist natürlich wirklich sehr, sehr lokal abhängig von den Behörden und wie sehr die das unterstützen, was da passiert. Aber ich glaube, alles, was unter 6 Monate ist, ist mittlerweile nur noch eine pure Hoffnung. Und man ist schon froh, wenn man in 6 bis 12 Monaten irgendwie eine Genehmigung für ein Logistikobjekt bekommt. Was aus meiner Sicht eben insbesondere bei bestehenden Bebauungsplänen nicht der Fall sein darf. Also da ist ein Bebauungsplan, wenn man sich in den rechtlichen Rahmenbedingungen des Planes, Planungsrechts hält, dann darf das nicht 6 bis 12 Monate dauern. Damit behindern wir uns in der gesamten Wirtschaft und in der Wertschöpfungskette von A bis Z. Also insofern, ich glaube, 6 bis 12 Monate, wahrscheinlich eher 12 Monate reine Zeit, bis ich die Genehmigung bekomme. Also man muss ja noch, oftmals muss ja der B-Plan noch angepasst werden und fangen wir noch an, über Brownfield und Abrissgenehmigungen nachzudenken. Dann sind wir natürlich noch weiter nach hinten in der Zeitschiene. Aber 6 bis 12 Monate für eine reine Baugenehmigung ist, glaube ich, mittlerweile Standard geworden.
Mein Lieblingsbeispiel ist immer die Motorworld in München. Die haben 10 Jahre gewartet.
Ja, Wahnsinn.
Dann habe ich jetzt gelesen, bei jedem Anfangsinvest von 10 Millionen kostet jedes Jahr Stillstand ungefähr 500.000 Euro.
Ja. Und das sind auch Punkte, also wo aus meiner Sicht eben auch nicht mit Menschenverstand oder mit Sachverstand gearbeitet wird. Du hast vollkommen recht, und das beklagen ja auch Investoren, die kaufen dann ein Brownfield, die kaufen, also die wollen ein Grundstück kaufen, wo was abgerissen werden soll, was einfach fürchterlich energetisch nicht mehr funktioniert und auch nicht nachhaltig betrieben werden kann. Und bis es dann eine Genehmigung gibt, dauert das dann 1, 2 Jahre. Und was da für ein Kapitalfluss liegt bei so einem Produkt, das kann man sich relativ schnell ausrechnen, das ist halt dann irgendwann nicht mehr wirtschaftlich. Und über solche Themen, das wird aus meiner Sicht eben zu wenig gewertschätzt von der Politik, dass da einfach diese Investoren, die schon bereit sind, ins Risiko zu gehen, weil sie sich ein Brownfield kaufen, dann nicht unterstützt werden in ihrem Fluss, sondern dass das dann eben dadurch aus Widerstände gibt, die einfach bares Geld kosten, und das kann wirtschaftlich nicht gesund sein.
Mir erzählte ein Oberbürgermeister aus dem Ruhrgebiet, dass genau oftmals das Problem ist, dass man Verständnis füreinander gewinnen muss. Also der Verwaltung muss klar sein, dass da nicht nur ein Antrag liegt, sondern dass da Geld liegt, dass da Menschen liegen, dass da Arbeit liegt, dass da Existenzen liegen, die auf etwas warten, um weitermachen zu können.
Und das ist
oftmals nicht da.
Genau, wir versuchen es allen gerecht zu machen in Deutschland. Ich glaube, dieser Gerechtigkeitssinn für jeden Einzelnen ist selten oder in keinem anderen Land so hoch, kein anderes Land ist übertrieben, in wenig anderen Ländern so hoch wie in Deutschland. Und wir versuchen es der einzelnen Rohrdommel oder Dommelrohrdrossel oder wie auch immer die ganzen Tiere heißen, gerecht zu machen, genauso wie wir es aber auch versuchen wollen, der Bank gerecht zu machen, aber auch genauso gut versuchen wollen, dem Nachbarn gerecht zu machen. Wir wollen es allen gerecht machen. Und unterm Strich muss man da eben mit einem gewissen Menschen- und Sachverstand herangehen. Und wenn seit einem Jahr auf dem Grundstück eben kein Vogel mehr genistet hat, aber vor 8 Jahren mal da war, dann ist die Wahrscheinlichkeit halt relativ gering, dass der jetzt unbedingt im nächsten Frühjahr genau da das eine Nest wieder bauen will. Und da würde ich mir durchaus ein bisschen mehr Kreativität und ein bisschen mehr zielorientiertes Denken wünschen und nicht immer nur so standardisiert in seinen Schubladen. Also da, glaube ich, ist das Verständnis für die andere Seite sehr, sehr wichtig und gefragt.
Wir arbeiten dran, genau daran sollten wir auch zukünftig weiterarbeiten. Und da hilft nur uns anhören, im Dialog bleiben, auf Veranstaltungen gehen, miteinander sprechen und Verständnis füreinander gewinnen. Lieber Björn. Das
machen wir.
Ich danke dir sehr herzlich. Grüße in den Norden. Du sitzt gerade in Bremen, glaube ich, ne?
Ja, richtig, in der Tat.
Sehr schön. Dann genieß die Zeit da oben und vielen Dank für das tolle Gespräch.
Das mache ich. Ganz lieben Dank und liebe Grüße zurück, lieber André.